Der Predigtext heute Morgen, das ist ein ganz bekannter Text, und zwar die Seligpreisungen vom Anfang der Bergpredigt. Vielleicht haben Sie es so im Ohr, selig sind die da. Es ist eine sehr interessante Frage, was mit selig gemeint ist. Im Griechischen ist da ein Wort, das irgendwo zwischen glücklich sein und selig sein changiert. Und hier wird es jetzt so übersetzt, Gott segnet die. Und ich lese jetzt den Abschnitt, das ist Matthäus 5, Vers 1 bis 12. Eines Tages, als sich immer mehr Menschen um Jesus sammelten, stieg er mit seinen Jüngern auf einen Berg und setzte sich dorthin, um sie zu unterrichten. Und das lehrte er sie. Gott segnet die, die erkennen, dass sie ihn brauchen. Denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Gott segnet die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Gott segnet die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Gott segnet die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Gott segnet die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Gott segnet die, die reinen Herzen sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Gott segnet die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Gottes Kinder genannt werden. Gott segnet die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Gott segnet euch, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber, jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. An wen richtet sich dieser Text oder an wen richtet sich überhaupt die Bergpredigt? Ist ja interessant, dass es Situation vor Augen ist, wo beide Gruppen da sind. Um Jesus herum, oben auf dem Berg, die 12 Jünger, also der engste Kreis und für uns heute die, die Jesus nachfolgen. Und dann ist aber hier auch noch die Rede von der Menschenmenge oder Luther sagt so schön von dem Volk, das mit dabei ist, die hören das bestimmt auch. Denn der Grund, warum Jesus auf den Berg gegangen ist, ist ja, dass er kein so tolles Mikrofon hatte wie ich und deshalb die geografischen Möglichkeiten genutzt hat, oben mehr Leute zu erreichen. Deshalb ist ja die Kanzel hier auch so weit oben, weil man, als die Kirche gebaut worden ist, noch keine Verstärker hatte. Jesus richtet sich also mit der ganzen Bergpredigt in erster Linie an die Jünger. Aber er formuliert keine Geheimlehre, die anderen nichts angeht, sondern ganz bewusst macht er das so, dass die anderen auch dabei sein können und das auch mithören sollen. Ich würde sagen, das ist auch unsere Situation heute, dass es bei uns im christlichen Glauben zunächst mal um die Stärkung des Vertrauens zu Jesus geht, dass es aber immer auch an alle gerichtet ist, auch an die, die sagen, ich bin vielleicht noch nicht so weit, dass ich wirklich an Jesus glauben oder ihm vertrauen kann. Und wenn man das weiß, so dieser Rahmen, an wen die Bergpredigt und die Seligpreisungen gerichtet werden, dann ist es, glaube ich, auch leichter zu verstehen, was da gemeint ist. Und jetzt also kommt diese Lehre für die Jüngerinnen und Jünger Jesu und die anderen dürfen das auch mithören und mit bedenken, was Jesus da eigentlich sagt. Hier, ich habe es vorher gesagt, ist das Wort, das Luther mit selig wiedergibt, durch die schöne Formulierung interpretiert, sage ich mal, Gott segnet die. Was ist eigentlich mit dem deutschen Wort segnen gemeint? Wir verwenden das ja unendlich oft bis in Lieder hinein, viel Glück und viel Segen. Das Wort segnen, das deutsche Wort, ist eigentlich ein Fremdwort und kommt von dem lateinischen Wort signare. Das kennt jetzt wieder jeder, die Signatur oder Signature muss man im Ausweis, muss man unterschreiben und damit sagt man, dieser Ausweis gehört mir. Und bei den E-Mails kann man das ja auch machen, dass man eine digitale Signatur hinheftet, dass man weiß, das kommt jetzt auch von mir und da ist nicht irgendjemand mit meinem Namen unterwegs. Unterschreiben heißt, dass was zu mir gehört. Und das ist so auch die Grundbedeutung vom Segen, dass Jesus sagt, wenn ich dich segne, dann gehörst du zu mir, auf meine Seite. Was dahinter steckt, ist vor allem die Geschichte vom Kain. Der Kain ist ja jetzt kein besonders leuchtendes Vorbild, aber bei ihm ist es ja so, nachdem er seinen Bruder ermordet hat, bittet er Gott darum, dass Gott ihm ein Zeichen gibt, damit, und das Zeichen steht dafür, dass Gott sich um Kain kümmert und er dann nicht anderen Leuten zum Opfer fällt. Weil Kain sagt, ich habe so viel Übles getan und deshalb bin ich in der Gefahr, dass jeder mich totschlägt, der mich sieht. Und dann sagt Gott, du bekommst das Zeichen. Was genau damit gemeint ist, ist, denke ich, vom biblischen Text her schwer zu erklären, aber es kann deutlich machen, was Segnen bedeutet. Gott kümmert sich um mich und er sagt, du gehörst auf meine Seite. Und wenn man dann mehr in die Seligpreisungen reinschaut, dann denke ich, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass die erste Seligpreisung sowas wie die Überschrift für alles andere ist. Ich lese es nochmal vor, die Überschrift. Gott segnet die, die erkennen, dass sie ihn brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Das ist der Grundtenor und die Grundlage für alle Seligpreisungen. Luther übersetzt genau, selig sind die, die da geistlich arm sind. Das ist, glaube ich, in unserer Zeit außerordentlich missverständlich, weil man vielleicht denkt, das sind die dummen Leute, also geistig arm. Darum geht's nicht, sondern es geht darum, dass ich in geistlicher Hinsicht, in der Frage nach dem Heil, nach dem Glauben, nach dem ewigen Leben, erkenne, dass ich allein da nichts hinbekomme, dass ich mit meiner Leistung oder meinen klugen Gedanken nicht zu Gott hinkomme und mir das Paradies erkaufen kann. Und deshalb passt es auch so gut zum Martin Luther und zum Reformationstag. Selig sind die geistig arm sind, die erkennen, ich brauche Gott, ich brauche das Geschenk seines Sohnes, damit ich auf seine Seite gehöre. Ich brauche Vergebung der Schuld und ich brauche seine Gegenwart. Die Seligpreisungen, die haben nicht nur eine Überschrift, sondern sie haben auch sowas wie eine Unterschrift. Und die Unterschrift, die wird schon relativ unangenehm. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, dass ganz am Ende plötzlich ein Wechsel in der Anrede passiert. Und zwar sagt am Anfang Jesus immer, Gott segnet die. Und am Schluss sagt er plötzlich, Gott segnet euch. Ist also ein Wechsel von einer allgemeinen Formulierung hin zu der Zuwendung an seine Hörer, an Sie auch heute Morgen. Und das möchte ich nochmal vorlesen, diese Unterschrift, weil die auch sehr wichtig ist zum Verständnis. Gott segnet euch, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber, jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Wir würden das vielleicht lieber weglassen, weil es kein so angenehmer Teil ist. Für die Jünger damals war das vermutlich ihre Erfahrung und ihr tägliches Brot, dass sie verspottet worden sind, verfolgt und dass Lügen über sie erzählt wurden. Und ich glaube, dass wir geschichtlich doch an einem Punkt stehen, wo das auch wieder zunimmt, dass über Christen gespottet wird, dass sie verfolgt werden und dass Lügen erzählt werden. Ich möchte als erstes den Spott nennen. Ich weiß nicht, wenn man im Internet manchmal die Kommentare zu Zeitungsartikeln liest oder vielleicht auch in der Schule, das war schon zu meiner Zeit so, dann merkt man, es gibt Leute, die vertreten fast einen aggressiven Atheismus. Die, die sich mit Gott beschäftigen, das sind die Ewiggestrigen, die haben doch keine Ahnung. Es gibt den Dawkins und dann ist es wieder etwas ruhiger geworden, aber vor 2-3 Jahren war das ja ganz aktuell. Es ist völliger Unsinn, das Ganze mit Gott. Es ist alles naturwissenschaftlich erklärbar. Ich glaube, das nimmt zu, der Spott, so in den Medien, aber auch der Spott im persönlichen Erleben. Manche werden das stärker erleben und andere weniger stark. Spott, weil wir Christen sind. Der andere Aspekt ist noch wesentlich ernster der Aspekt, dass Christen verfolgt werden. Ich denke, das hat sich rumgesprochen, dass es unendlich viele Millionen von Christen gibt, die verfolgt werden. In sehr, sehr vielen Ländern dieser Erde. Und wir wissen ja immer nicht, ist ja gerade schwierig mit der Berichterstattung über die Flüchtlingsheime, aber wenn da nur ein Teil stimmt, ist es auch dort für Christen besonders schwer, weil sie dort ausgegrenzt und teilweise bespuckt werden, weil sie ein Kreuz tragen als Kette oder weil sie sagen, ich glaube an Jesus oder weil sie sagen, ich esse, was ich will und halte mich nicht an die Vorschriften des Koran. Verfolgung, auch das gehört dazu, zu den Christen, auch wenn wir es ungern hören, dass das eine Realität ist. Und das Nächste noch, ihr seid gesegnet oder ihr seid selig, wenn Lügen über euch verbreitet werden. Ich denke auch, da passiert vieles, dass Lügen über den Glauben und über Christen erzählt werden. Es ist wichtig hier zu sehen, dass es darum geht, dass gelogen wird, weil wir Jesus nachfolgen. Es wird auch sonst viel dummes Zeug über uns erzählt. Das gehört leider zum Menschsein auch dazu, dass die Menschen lästern und wahrscheinlich, wenn ich mein Leben anschaue oder mich, dann gehöre ich leider manchmal auch dazu. Die meisten, manche sind vielleicht weiter wie ich, aber die meisten wird so gehen. Man erzählt manchmal auch einen Mist über andere und das passiert auch über uns. Das meint Jesus hier nicht, sondern er meint gezielte Lügen über den Glauben und über die, die Jesus nachfolgen. Ich habe mir überlegt, ob ich das heute Morgen sage, aber mir ist es wichtig. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass im Koran, in der zweiten Sure, behauptet wird, dass die Juden und die Christen die Bibel verfälscht hätten und deshalb die Unterschiede zum Koran entstanden seien. Für mich ist das ein typisches Beispiel für das, was Jesus hier meint, dass nämlich falsche Dinge behauptet werden. Von einem neutralen Standpunkt aus muss man sagen, die Muslime haben den Koran, die Christen und die Juden haben Bibel einmal mit und einmal ohne Neues Testament und da soll jeder gucken, ob er sich darauf einlässt und wie er damit umgeht. Aber wenn in Koran geäußert wird, dass die Unterschiede dadurch entstanden seien, dass Juden und Christen ihre Bibel verfälscht hätten, dann ist es so eine Lüge, wo der Glaube in den Kakao gezogen wird und wo dann der Versuch gemacht wird, sich über Christen und Juden zu erheben. Ich denke, das muss man zumindest bedenken und wissen. Auch sonst gibt es andere Lügen, die über den Glauben erzählt werden. Vielleicht haben Sie es auch selber schon erlebt. Was können wir machen, wenn wir verspottet werden, wenn Lügen erzählt werden, wenn wir verfolgt werden? Ich denke, wenn wir die Freiheit dazu haben, dann müssen wir widersprechen und es klarstellen, erläutern, was steht in der Bibel, was bedeutet es, Jesus zu vertrauen und ihm nachzufolgen. Wir haben aber keine Verheißung, dass die anderen Menschen uns auch zuhören und dass sie ihre Meinung ändern. Es war im Gegenteil die Erfahrung der 12 Jünger und auch der anderen Jünger damals, dass es nicht funktioniert hat, den Glauben zurechtzurücken. Wenn wir in die Apostelgeschichte reinschauen, da gab es den Gamaliel, der Rat des Gamaliel ist ja bekannt, ein Mann von den Pharisäern her, der hat gesagt, ja, ich höre mir das an mit dem Glauben an Jesus und wenn es gut ist, wird es sich durchsetzen und wenn es nicht stimmt, dann wird es scheitern. Es gibt solche Leute, die sich überzeugen lassen, wo wir ins Gespräch kommen und wo es dann ein gutes Ende nimmt. Es gibt aber und es wird immer Leute geben, die fortfahren, den Glauben zu verspotten, Christen zu verfolgen und Lügen über den Glauben zu erzählen. Und in dieser Situation sagt Jesus jetzt, freut euch darüber, jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Ist natürlich absurd, es provoziert auch mich. Warum soll ich mich jetzt darüber freuen? Wenn Lügen über mich erzählt werden, dann rege ich mich auf. Das geht den meisten Leuten so. Man kann wahnsinnig werden, vielleicht raubt es uns den Schlaf. Und Jesus sagt, freut euch darüber, jubelt. Da wird alles umgekehrt. Es ist ein anderer Maßstab. Was Jesus sagen will, ist natürlich nicht, es ist gut, wie das passiert, sondern ihr könnt euch freuen, weil ihr eine andere Perspektive habt, nämlich die der Ewigkeit. Und euch das ewige Leben bevorsteht. Das ist also die Unterschrift und vorher die Überschrift. Gesegnet, selig ist der, der sagt, ich brauche Gott und seine Gnade Und die Unterschrift, es ist ernst, wenn man diesem Jesus nachfolgt, wenn man mit ihm lebt. Und dann kommt von den Seligpreisungen her in der Mitte sowas wie eine Handlungsanweisung für uns Christen. Das ist auch der Teil, der viele Menschen so fasziniert. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, der Tolstoi oder solche Leute waren ja begeistert von den Seligpreisungen. Und ich finde, wir dürfen das nicht runterspielen und sagen, das ist eigentlich egal, Hauptsache du glaubst, sondern es geht schon darum, dass wir den Glauben umsetzen, auch in unserem Alltag. Und da gibt es meines Erachtens dann in der Mitte der Seligpreisungen 5 Handlungsanweisungen. Ich möchte sie nochmal stichwortartig hier erwähnen. Die erste Handlungsanweisung, seid freundlich und bescheiden. Was ist damit gemeint, freundlich und bescheiden sein? Ich denke, umgesetzt auf unser Leben, ich muss nicht immer als der Held dastehen oder als der Coole, sondern es ist auch okay, wenn einer mal sagt, na, der hat es jetzt nicht so drauf oder da hat er was falsch gemacht oder das ist schief gelaufen. Ich muss nicht immer so toll dastehen. Sei freundlich und bescheiden. Das andere Stichwort, die andere Handlungsanweisung, uns soll nach der Gerechtigkeit hungern. Das ist wichtig, dass es uns nicht egal ist, wenn andere ungerecht behandelt werden. Dass es uns nicht egal ist, wenn Menschen leiden, wenn sie in ihrer Not sind. Es ist das Gegenteil von dem, dass unser Herz hart wird. Wir sollen nach Gerechtigkeit hungern. Und damit verbunden schon die nächste Anweisung, seid barmherzig. Das Wort Barmherzigkeit ist im Deutschen ja ein tolles Wort. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Und zwar deshalb, weil da mehrere Wörter drinstecken. Wer barmherzig ist, der hat sein Herz bei dem Armen. Das ist Gottes Kennzeichen, dass er barmherzig ist, dass er nämlich bei dem geistlich Armen sein Herz hat. Dass es ihm nicht egal ist, wie es dem geht, sondern dass er sagt, mein Herz schlägt, bis in die Schlager hinein ist das ja eine tolle Formulierung, mein Herz schlägt für den armen Menschen, der mich braucht. Und so wie unser himmlischer Vater zu uns barmherzig ist, haben wir auch die Aufgabe, dass unser Herz bei den Armen ist um uns rum. Dass wir also erkennen, wer ist auf der Suche und wer hat eine Not, wer leidet, wen bedrückt was und dass wir ihm dann oder ihr auch helfen und dass wir sagen, wir kümmern uns um sie und um ihn. Es ist als Gemeinde viel einfacher möglich, das so zu tun, wie wenn das ein Einzelner macht. Wir denken da vielleicht gleich an den Franz von Assisi oder an die Mutter Teresa. Es ist ideal, wenn alle Jünger Jesu hier auch in Westheim und in Utterhofen sagen, jawohl, ich oder wir kümmern uns zusammen um die, die Gott brauchen, um die Armen, um die geistlich Armen, die echten Armen. Und wenn sich da jeder ein oder zwei rauspickt, dann ist wahrscheinlich schon sehr viel gewonnen. Also freundlich, bescheiden sein, nach Gerechtigkeit hungern, barmherzig sein. Es kommt als 4. Handlungsanweisung dazu, dass wir ein reines Herz haben sollen. Das finde ich ist wichtig. Keine Tricks, keine Taktik. Jeder Mensch, der irgendwo Verantwortung hat, der merkt, mit der Taktik komme ich vielleicht weiter. Die ganze Politik funktioniert so. Ich will die Politik nicht schlecht machen, aber habe ich ein reines Herz, bin ich ehrlich oder versuche ich durch Halbwahrheiten oder indem ich was vertusche, irgendwie meinen Willen durchzusetzen? Habt ein reines Herz. Und dann zum Schluss noch die 5. Anweisung, bemüht euch um den Frieden. Das ist ja auch so ein menschliches Gefühl, dass man manchmal gern streitet, dass es auch ganz nett ist, wenn man mit anderen da irgendwie einen Zoff hat. Das ist vielleicht, manchmal muss man Dinge ja austragen, aber will ich das? Freue ich mich am Unfrieden und am Streit oder sage ich, ich möchte eigentlich, dass wir gut miteinander leben? Das wären nochmal die 5 Handlungsanweisungen. Freundlich, bescheiden sein, nach Gerechtigkeit hungern, barmherzig sein, ein reines Herz haben und sich um den Frieden bemühen. Und eingebettet, ich sage es nochmal, ist es in die große Grundverheißung, selig sind wir, wenn wir sagen, wir brauchen Gott und sein Geschenk, Jesus Christus, wir brauchen ihn und wollen mit ihm leben. Und wir sollen auf der anderen Seite auch wissen, dass das nicht einfach ist, mit Jesus zu leben, sondern dass Anfeindungen kommen. Und in diesem Sinn können wir uns vielleicht auf den Weg machen, auch diese 5 Handlungsanweisungen umzusetzen in der Gemeinde, in der Familie, in unserem Umfeld. Amen.